Deutschlandfunk. Der Tag.
Eigentlich hatten insbesondere hier in Europa ja viele auf Greta Thunberg gesetzt, mal wieder. Aber das Friedensnobelpreiskomitee in Oslo hat sich heute anders entschieden.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.
Also doch nicht Greta, sondern Abiy Ahmed Ali, der äthiopische Regierungschef. Das geht schon klar, fanden viele, zum Beispiel auch die Vizesprecherin der Bundesregierung Ulrike Demmer.
Wir beglückwünschen den Premier Äthiopiens, Dr. Abiy Ahmed Ali, und freuen uns mit ihm. Er ist ein sehr würdiger Preisträger und Vorbild auf der internationalen Bühne.
Aber wie wird Abiy Ahmed bei sich zu Hause in Äthiopien gesehen? Darüber reden wir gleich, und wir reden über Grenzbereiche im Hochleistungssport. Das umstrittene Nike Oregon Project wird geschlossen, nachdem deren Gründer wegen Dopings gesperrt worden ist. Das Brisante daran aus deutscher Sicht: auch die beste deutsche Läuferin Constanze Klosterhalfen trainiert da. Sie hat ja gerade Bronze bei der Weltmeisterschaft in Doha im 5000-Meter-Lauf gewonnen. Wie geht's da jetzt weiter? Und vor allem, wie ist Nike selbst, der Weltkonzern, darin verstrickt? Das klären wir gleich in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 11.10.2019. Ich bin Philipp May. Hi. Abiy Ahmed ist seit Frühjahr 2018 Äthiopiens Regierungschef und hat seitdem im Eiltempo Reformen umgesetzt. Unter anderem hat er nach jahrzehntelangem Krieg mit Eritrea Frieden geschlossen. Die logische Folge: der Friedensnobelpreis. Antje Diekans in Nairobi ist unsere Korrespondentin für Ostafrika und jetzt in der Leitung. Antje, ist das eine nachvollziehbare Wahl für dich?
Naja, du hast ja schon gesagt, eine logische Entscheidung, und ich finde es tatsächlich auch eine sehr nachvollziehbare Wahl. Also viele hatten ja eher Greta Thunberg auf dem Zettel, zumindest jetzt auch so, glaube ich, so ein bisschen aus europäischer Sicht. Mhm. Aber hier in Ostafrika ist Abiy Ahmed auf jeden Fall schon länger der Mann der Stunde. Also nicht nur ein Hoffnungsträger jetzt für Äthiopien, sondern auch für die ganze Region hier. Eben weil er es geschafft hat, mit dem Nachbarland Eritrea Frieden zu schließen, was sich jetzt auch auf die Länder rundherum durchaus auswirkt. Und weil er es auch geschafft hat, schon Äthiopien ganz schön umzukrempeln in den wenigen Monaten oder jetzt anderthalb Jahren, die er da an der Regierung ist. Also hatten den hier schon echt einige auf dem Zettel.
Mhm. Umkrempeln, großes Wort, Reform, großes Wort. Was heißt das denn konkret? Was hat er gemacht?
Also innenpolitisch hat er erstmal damit angefangen, die Regierung auszutauschen. Also er ist ins Amt gekommen, jetzt nicht gewählt, sondern weil sein Vorgänger abgetreten war. Und dann hat man so gedacht, naja, jetzt nehmen wir hier einen, der hat sich da ganz gut bewährt und der wird wahrscheinlich aber auch in der alten Manier weitermachen. Mhm. Ja, und alle, die das gedacht haben, die haben dann sich ganz schön umgeguckt.
Wie war denn die alte Manier, wenn ich mal ganz kurz so
naja, reinfange? Also es gibt halt schon lange so eine Art Führungsklique, kann man sagen, in Äthiopien, auch aus einer Volksgruppe, der Tigray. Die haben sich halt schon seit Ewigkeiten immer wieder die Posten zugeschustert, die Macht unter sich aufgeteilt. Ja, da wurde immer mit strenger Hand durchregiert. Äthiopien, ein durchaus autokratisches System, Polizei, Militärstaat, keine Opposition. Ja, und Abiy Ahmed kommt eben selber auch aus dem Militär, ist ein Offizier.
Ist wahrscheinlich auch Tigray, nehme ich mal an.
Nein, genau, das nämlich nicht. Er ist Oromo, also aus einer anderen Volksgruppe, ist aber auch so ein bisschen so ein Mischmasch. Also ein bisschen ist ihm schon diese ganze Kiste, dass er vielleicht versöhnen könnte, in die Wiege gelegt worden. Denn seine Eltern sind von verschiedenen Volksgruppen, der Vater auch noch Muslim, die Mutter Christin. Also er hat da schon auch so einen sehr gemischten Hintergrund, sah dann aber danach aus, als wenn er so ein strammer Parteisoldat werden würde, eben mit der Karriere im Militär, mit der Karriere im Geheimdienst. Er hat interessanterweise so auch im Krieg gegen Eritrea mitgekämpft, 1998 bis 2000. Also all das, was er jetzt gemacht hat, das hätte eigentlich niemand erwartet, als er dann in das Amt gekommen ist. Also ja. Du hast gefragt, was hat er gemacht? Also er hat viele Frauen in die Regierung geholt, er hat politische Gefangene freigelassen und Oppositionsparteien wieder zugelassen. Also da ist wirklich durch ganz Äthiopien erstmal jetzt so ein Ruck gegangen.
War er sozusagen ein Reformschläfer, könnte man, um das Wort mal positiv umzudeuten?
Ja,
oder was ist da passiert?
Ja, tatsächlich denke ich auch immer noch so ein bisschen darüber nach, wie diese Wandlung jetzt kommt irgendwie. Also aus meiner Sicht dann auch so vom Saulus zum Paulus. Viele sehen ihn auch tatsächlich als so eine Art Messias. Also er hat auch in dem Land dann tatsächlich eine unglaubliche Aufbruchstimmung ausgelöst, so ähnlich wie Obama damals am Anfang, wo man ja auch so von der Obamania gesprochen hat, gab es dann auch das Wort von der Abimania, die Leute laufen alle mit T-Shirts rum, bis jetzt noch viele, also wo er drauf ist. Es gibt ein Buch, wo er mit Moses verglichen wird, das sich gut verkauft in den Buchhandlungen. Also er hat da wirklich so, ja, einen Kult schon fast dann auch ausgelöst. Aber genauso viele, wie ihn eben lieben, genauso hat er eben auch dann ganz erbitterte Gegner, Leute, die ihn hassen, eben die, die früher von dem alten System profitiert haben. Und das geht eben auch so weit, dass es schon Putschversuche gegen ihn gab und auch schon einen Anschlag auf ihn. Also er hat da durchaus auch richtig starken Gegenwind.
Okay, starker Gegenwind ist das eine. Dennoch, wie fest ist seine Stellung, wie fest sitzt er im Sattel in Äthiopien?
Ja, das ist eben jetzt die große Frage. Also im nächsten Jahr sind Wahlen. Da wird er sich dann also das erste Mal auch da beweisen müssen. Ja, wobei, also das Volk steht, glaube ich, zum Großteil immer noch hinter ihm. Allerdings, er hat eben auch tatsächlich viel geerbt an Problemen. Also im Moment sind in Äthiopien so viele Menschen Flüchtlinge wie schon lange nicht mehr, also Vertriebene innerhalb des Landes. Das ging schon vor seinem Regierungsantritt los, also auch war auch mit ein Grund dafür, dass sein Vorgänger dann zurückgetreten ist. Und da er ja jetzt aber auch noch diese Kontrolle durch Polizei und Militär zurückgefahren hat, was früher dann auch manche Auseinandersetzungen noch unter der Decke hielt, brechen da auch viele Konflikte noch mehr auf. Und es sind im Moment oder Ende vergangenen Jahres waren nach Zählung der Vereinten Nationen 1,5 Millionen Menschen in Äthiopien auf der Flucht. In den Flüchtlingslagern ist die Situation desolat und da bröckelt so langsam ein bisschen das Vertrauen in Abiy Ahmed.
Das ist sozusagen der Preis der Freiheit, der Preis der Demokratie, genau, den Äthiopien jetzt gerade zahlt.
Genau, das könnte man durchaus so sagen. Solche Strukturen lassen sich eben nicht so schnell aufbrechen. Diese Konflikte unter den Volksgruppen, die schwelen schon lange. Ja, und jetzt ohne diesen Überwachungsstaat, den es vorher gab, muss er jetzt damit fertig werden.
Mhm. Fruchten denn darüber hinaus die Reform von Abiy Ahmed? Gibt es tatsächlich auch einen spürbaren Aufschwung? Stimmung ist ja das eine.
Wirtschaftlichen Aufschwung gibt es auch, aber auch das muss man dann wieder fairerweise sagen, hat er auch so ein bisschen geerbt. Also den gab es vorher auch schon in Äthiopien vor, waren es jetzt 3 oder 4 Jahre, hatte das Land das höchste Wirtschaftswachstum überhaupt weltweit mit mehr als 10%. Und da passiert schon eine ganze Weile ziemlich viel, wobei das sich dann natürlich auch wieder sehr so auf zum Beispiel Addis Abeba, die Metropole, konzentriert und auf andere, ein paar Regionen dann im Land und andere sich abgehängt fühlen weiterhin, weil da nicht so viel passiert. Und das ist jetzt eben auch seine große Aufgabe, die Menschen da mitzunehmen, auch die in diesen Aufschwung mit einzubeziehen. Vor allen Dingen auch Äthiopien ist so wie die meisten afrikanischen Länder ein sehr junges Land, eben auch die junge Bevölkerung da mitzunehmen, dafür zu sorgen, dass die Arbeitsplätze haben, damit die Stimmung nicht kippt, weil die unzufrieden sind mit ihrer Lebenssituation.
Was ich ganz interessant fand, du hast gerade Abiy Ahmed mit Obama verglichen. Auch der hat ja ganz früh in seiner Amtszeit den Friedensnobelpreis bekommen. Da sagen viele jetzt, das war ein Fehler, dass Obama den Friedensnobelpreis bekommen hat. Das ist eher Last für ihn geworden, weil er diese Erwartung gar nicht erfüllen kann. Wie ist das jetzt mit Abiy Ahmed?
Ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht so richtig. Also im Moment würde ich denken, es ist ein nötiger Rückenwind für ihn. Ich hoffe nur eben, weil diese Situation, diese Person, Abiy Ahmed, für mich auch so ein bisschen, ja, auch so Brüche in seinem Lebenslauf, die mich auch noch mit vielen Fragezeichen zurücklassen. Eben wie gesagt, diese Militärkarriere, selber gekämpft gegen Eritrea, Geheimdienstler und dann Friedensschluss, Reformen im Inland. Also eben dieses Ganze, was man nicht von ihm erwartet hätte. Wer ist jetzt der richtige Abiy Ahmed, könnte man da ja auch fragen. Ja. Also ich hoffe, dass es tatsächlich der Abiy Ahmed ist, der jetzt für sein Wirken mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Und dass es anders als bei Obama so sein wird, dass wir in ein paar Jahren sagen, ja, das war genau der Richtige. Aber das ist jetzt Kaffeesatzleserei so ein bisschen.
Okay, dann würde ich sagen, verabreden wir uns jetzt direkt an dieser Stelle für in 4 Jahren, würde ich einfach mal sagen.
Okay,
vorausgesetzt,
machen wir,
er gewinnt die Wahl. Und dann entscheiden wir, ob das eine gute Wahl war.
Machen wir.
Antje, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ja, da dreht sich die Favoritin um. Constanze Klosterhalfen ist noch da. Das kann eine Medaille werden. Jetzt bleibt sie innen. Obiri zieht davon. Klosterhalfen kämpft um Silber mit Kipkemboi. Nein, es wird Bronze werden. Obiri ganz stark von vorne. Kipkemboi gewinnt Silber. Aber ein super super Rennen von Constanze Klosterhalfen bringt ihr Bronze.
Ja, ich gebe es zu. Ich habe es auch gesehen und ich war elektrisiert. Das 5000-Meter-Rennen von Constanze Klosterhalfen bei der Leichtathletik-WM in Doha.
Es ist noch nicht der ganz große Coup, aber vielleicht ist das auch besser so. Es ist eine Medaille. Wer hätte denn das gedacht? Vor einem Jahr, vor zwei Jahren, als sie ausschied im Halbfinale.
Ja, man merkt aber schon, selbst den Fernsehreportern ist diese Story nicht ganz geheuer. Vielleicht ist es besser, dass es nur Bronze geworden ist, sagen sie. Constanze Klosterhalfen, eine junge Deutsche, läuft allen davon, auch den übermächtigen Afrikanerinnen. Das wäre dann doch wahrscheinlich zu irre gewesen. Die Zweifel, die mitlaufen, die sind ja auch so schon groß genug, denn Constanze Klosterhalfen trainiert seit zwei Jahren beim Nike Oregon Project, deren Gründer Alberto Salazar letzte Woche wegen Dopingvergehen in der Vergangenheit für vier Jahre gesperrt worden ist. Wir sagen dazu, er bestreitet die Vorwürfe. Klosterhalfen selbst ficht das alles nicht an. Hören wir einmal noch mal kurz, was sie nach dem Rennen dazu im Interview gesagt hat.
Nee, es hat mich gar nicht abgelenkt. Wir hatten ein Teammeeting, haben das geklärt. Ich weiß, dass es uns alle aus dem Team nicht betrifft, egal wer es ist. Und dazu ist mein Coach auch noch Pete Julian. Und ja, mich hat das nicht tangiert. Ich habe mich eher gefreut über die, die positive Nachrichten geschrieben haben und mir Glück gewünscht haben. Und ja, ich möchte auch mal sagen, ich bin so dankbar, dass ich da trainieren darf und meinem Coach und auch dem ganzen Team für die Arbeit. Das Jahr, dass ich, vor einem Jahr hätte ich nicht, habe ich gehofft, ich schaffe es mal irgendwann im Finale und jetzt hier vorne zu stehen, das ist ganz unglaublich.
Ja, unglaublich. Irgendwie passt das. Denn zu viele finden die Leistungssteigerung Marke Nike mittlerweile wirklich unglaublich. Deswegen hat der Sportartikelhersteller jetzt bekannt gegeben, das Oregon Project zu beenden. Zeit darüber zu reden. Deshalb ist Maximilian Rieger aus der Sportredaktion jetzt bei mir im Studio. Hi Maximilian.
Hallo Philipp.
Ich glaube, wir fangen besser mal ganz von vorne an. Hä? Was ist das Nike Oregon Project überhaupt? Wozu wurde es ins Leben gerufen?
Also das wurde ins Leben gerufen, weil am Ende des letzten Jahrtausends gesagt wurde von Seiten von Alberto Salazar, der selber Langstreckenläufer war, wir wollen mal wieder in die Phalanx der afrikanischen Läuferinnen und Läufer einbrechen.
Wer ist wir?
Wir ist in dem Fall Nike und Salazar. Also vielleicht einmal kurz zu Salazar selbst. Der war Langstreckenläufer, der hat dreimal hintereinander den New York Marathon gewonnen, hat sich selbst da verausgabt, war Läufer mit Leib und Seele. Und er hat dann Partner gesucht und jahrelang war Partner schon Nike, der Sportartikelhersteller. Und dann 2001 haben dann Nike und Alberto Salazar diesen Pakt sozusagen geschlossen. Wir gründen jetzt so ein Projekt, eine Läufergruppe, wo die besten Athletinnen und Athleten, erstmal nur aus Amerika, aber das wurde dann relativ schnell geöffnet für Athleten aus der ganzen Welt, die besten Läuferinnen und Läufer über die Langstrecken, die sammeln wir hier und denen geben wir die besten Trainingsbedingungen, die man sich auf dieser Erde vorstellen kann. Und dazu gehört, dass die Athleten Geld verdienen, das heißt, sie brauchen nichts anderes machen, außer sich auf den Sport zu konzentrieren. Mhm. Die schlafen in Sauerstoffzelten, die kriegen abgestimmte Ernährung, auch mit Nahrungsergänzungsmitteln. Da kommen wir dann gleich in den Bereich, wo es dann wahrscheinlich auch kritisch wird. Es gibt Laufbänder.
Ist ja erstmal kein Doping.
Genau, das ist kein Doping. Es gibt Laufbänder unter Wasser. Also es wird alles getan, damit die Leute da ihre Leistung optimieren können. Und alleine schon, dass es halt, dass man jeden Tag, sieben Tage die Woche unter solchen Bedingungen trainieren kann und auch mit den Besten der Welt trainieren kann, sollte dann zu einer guten Leistung führen.
Also sozusagen den Hochleistungsathlet im Rahmen des Legalen aus dem Labor züchten. So klingt das so ein bisschen.
Ja, genau. Also wirklich unter Idealbedingungen erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler.
Und das war erfolgreich.
Und das war erfolgreich, wobei es hat ein bisschen gedauert tatsächlich. 2001 gegründet und der erste Olympiasieger, der dann aus Oregon kam, das war Mo Farah. Das ist ein Brite und der hat über 10.000 Meter bei Olympia gewonnen in London. Und zweiter wurde Galen Rupp.
2012, 11 Jahre.
Ja. Genau, 11 Jahre hat es gedauert. Zweiter wurde Galen Rupp und beide waren damals bei Salazar im Training. Und danach gab es dann immer wieder bei Olympia, bei Weltmeisterschaften erfolgreiche Läuferinnen und Läufer, die aus diesem Projekt stammen. Jetzt gerade in Doha zum Beispiel Sifan Hassan über 10.000 Meter oder eben auch Constanze Klosterhalfen, das haben wir ja gerade gehört.
Aber wie so oft in der Leichtathletik, aus gutem Grund machen Erfolge misstrauisch. Wann kamen die ersten Dopinggerüchte beim Nike Oregon Project ins Spiel?
Also Gerüchte gab es schon relativ lange, auch weil Mo Farah halt solche Leistungssteigerungen hatte. Und wirklich an Fahrt gewonnen und wirklich, wo man sagen konnte, okay, da kamen jetzt auch wirklich mehr als Gerüchte. Das war 2015, da hat die BBC mit ProPublica, das ist ein investigativer No-Profit, eine investigative No-Profit-Organisation aus Amerika, die haben Whistleblower aufgetrieben. Das waren ehemalige Trainer, das waren auch Langstreckenläuferinnen und die haben ausgepackt. Und da hat der Trainer zum Beispiel, der selber auch Läufer war, gesagt, an mir wurden Infusionen ausprobiert. Und da kam dann die Ermittlung auch von der US-Anti-Doping-Behörde USADA ins Rollen. 2017 gab es dann einen Zwischenbericht, der wurde gehackt und der wurde veröffentlicht in Deutschland vom Spiegel. Und da standen dann auch schon viele der Anschuldigungen drin, die jetzt tatsächlich zu der Verurteilung geführt haben. Also das Ganze war jetzt seit mehreren Jahren bekannt und es war auch schon Klosterhalfen bekannt, weil die auch erst seit jetzt gut einem Jahr bei diesem Projekt mit dabei ist. Das heißt, all das, worüber wir jetzt auch sprechen, was zu der Sperre geführt hat, das war auf dem Tisch.
Wieso hat Nike sich nicht sofort, als diese Vorwürfe bekannt geworden sind, von Salazar getrennt?
Tja, wahrscheinlich, weil die Medaillen einfach auch zu schön geglänzt haben. Mhm. Es ist sogar so, dass Nike sich nicht nur nicht getrennt hat, sondern Salazar wirklich vollumfänglich unterstützt hat. Mit Geldzahlungen, um die besten Anwälte des Landes daran zu karren. Das ist auch ein Grund, warum das so lange gedauert hat. Dass nämlich dieser ganze Prozess, diese ganzen Ermittlungen auch tatsächlich behindert wurden. Und zumindest ist das der Vorwurf, die USADA erhoben hat. Nike bestreitet das natürlich. Aber da wurden alle Winkelzüge ausgenutzt, um E-Mails nicht zu übergeben, um Dokumente nicht übergeben zu müssen. Und deswegen hat es auch so lange gedauert. Und für Nike ist Salazar und die Läuferinnen und Läufer, die aus dieser Schmiede kommen, Gold wert in dem Sinne, weil Nike natürlich als Sportartikelhersteller Gesichter braucht, um die Marke zu verkaufen und dann natürlich auch Schuhe zu verkaufen. Und wenn man sich die Schuhe anguckt, so ein großer Unterschied ist es nicht. Die werden alle gleich gefertigt. Vielleicht gibt es da Designunterschiede. Aber warum jetzt jemand einen Adidas-Schuh oder einen Nike-Schuh kauft, das hat ganz viel damit zu tun, wie die Marke wahrgenommen wird. Und wenn man die besten Läuferinnen und Läufer mit Nike assoziiert durch dieses Projekt, dann gibt das wahrscheinlich auch bei den Kundinnen und Kunden die Möglichkeiten zu sagen, ja, dann kaufe ich Nike und nicht Adidas.
Wie war Nikes Rolle denn genau? Hat Nike wirklich nur gesagt, okay, wir geben das Geld und you just do it, um einem Slogan zu bleiben, and do whatever you like und wir wollen es nicht so genau wissen? Oder war Nike wirklich aktiv drin?
Also Nike hat das erstmal komplett finanziert und die Trainingsbedingungen oder die Trainingsanlagen, die waren auch auf dem Campus von Nike. Also die Verbindung ist wirklich eng. Und dann gibt es in dem 140-seitigen Bericht, der jetzt veröffentlicht wurde von der USADA beziehungsweise von dem Schiedsgericht, was da geurteilt hat, da gibt es so ein paar Mails und die lassen darauf schließen, dass die USADA, dass Nike genau wusste, was da passiert ist. Oder zumindest informiert wurde. Da gab es nämlich Mails von Salazar an den Nike-Chef, an Mark Parker. 2011, als er zum ersten Mal eine Infusion ausprobiert hat, da sprechen wir vielleicht noch gleich drüber, was da genau passiert ist. Und da hat er geschrieben, wir haben das und das gemacht und das fördert die Leistung. Das heißt, Nike kann sich auch nicht rausreden nach dem Motto, ja, wir wussten davon nichts, sondern es gibt wirklich schwarz auf weiß einige Mails, die belegen, Salazar hat wirklich die Top-Etage von Nike darüber informiert. Und die haben das mitgetragen. Gut. Bis heute.
Dann kommen wir nochmal auf Constanze Klosterhalfen zu sprechen, was ja aus deutscher Sicht besonders interessant ist. Ihre Verteidigungslinie ist jetzt, ihr Trainer war ja gar nicht Salazar, sondern ihr Trainer ist Pete Julien. Greift diese Einzeltäter-These, die ja immer wieder im Leistungssport gebracht wird. Das war dieses eine schwarze Schaf in unserer Trainingsgruppe. In diesem Fall war es eben der Chef, der Gründer. Greift das hier auch?
Genau, das ist das Problem. Es war halt der Chef. Also es war der Gründer, der von Anfang an mit dabei war, der auch die ganze Zeit die Leute ausgesucht hat, die dorthin kommen. Und es ist wirklich schwer vorstellbar, dass man sagt, okay, da haben sich zwei Kulturen auf dem Weg zum Erfolg ausgebildet. Einmal die Salazar-Kultur, die wirklich bis an die Grenzen und darüber hinausgeht und dann vielleicht eine Pete Julien-Kultur, die ja sagt, nee, mit dem Salazar, mit den Methoden möchten wir nichts, wir probieren das auf ehrliche Art und Weise. Mhm. Das ist schwer, man muss aber dazu sagen, zur Verteidigung von Klosterhalfen, Sie wurde bis jetzt nicht positiv getestet. Und sie ist auch erst seit einem Jahr, wie gesagt, in Oregon. Also weit nachdem die Fälle passiert sind, über die wir jetzt sprechen. Weil diese Untersuchungen, all die Akten, all die Unterlagen, die reichen bis 2014. So, das heißt, wenn wir jetzt darüber sprechen, müssen wir auch einmal kurz sagen, dass es sein kann, dass nach 2014, nach den Ermittlungen, alle illegalen Mittel nicht genutzt wurden, sondern halt nur noch bis an die Grenze des Erlaubten gegangen wurde, aber vielleicht nicht darüber hinaus. Mhm. So, das wissen wir einfach nicht. Wir können nur das beurteilen, was auf dem Tisch liegt. Das sind die Ereignisse von bis 2014. Und da hat Salazar diese unerlaubten Dinge gemacht und war danach aber auch weiterhin vollumfänglich aktiv im Projekt. Mhm. Und dann kann jeder für sich selbst entscheiden, wie sehr er Klosterhalven zujubelt oder eben sagt, ich habe doch ein Geschmäckle.
Ja, du hast jetzt noch einen Satz fallen lassen. Wir machen das bis zu den Grenzen des Erlaubten, aber wir gehen nicht darüber hinaus. Was sagt das also alles über den Umgang mit Doping im Hochleistungssport aus? Kann man sagen, das machen alle, wir gehen bis an die Grenze, aber nicht darüber hinaus?
So wie das bei diesem Projekt passiert ist, ist es wirklich bis an die Grenze ausgereizt. Einfach weil die Möglichkeiten dort auch so umfänglich ist. Wir haben mit dem Vizepräsidenten des Deutschen Leichtathletikverbands gesprochen, auch über dieses Projekt, bevor das jetzt alles rauskam. Und er meinte, solche Möglichkeiten haben wir in Deutschland gar nicht. Also das, was da gemacht wurde, war wirklich extrem. Und es war natürlich die extremste Art und Weise zu sagen, wir machen Leistungssport und wir treiben unsere Körper so weit, wie es irgendwie möglich ist und erlaubt ist. Und dann kann man natürlich sagen,
was ja in gewisser Weise auch natürlich das Faszinierende am Hochleistungssport ist.
Was das Faszinierende ist, wobei da kann man natürlich sagen, ist es fair, wenn so eine wirklich elitäre Gruppe von Läuferinnen und Läufern durch Millionen von einem Sportartikelhersteller in Amerika so gesponsert wird, während andere das schon nicht haben. Aber das ist eine ganz spannende Frage natürlich. Wo fängt Doping an und wo fängt vielleicht Wettbewerbsverzerrung auch einfach an, indem solche Möglichkeiten nur einem sehr geringen Teil zur Verfügung stehen? Und dann kann man natürlich auch fragen, wie viel Sinn macht es, das dann noch nach Nationen aufzuteilen, sondern müssten die Läuferinnen und Läufer nicht unter Nike-Logo auftauchen.
Man hat ja schon immer so diesen Medaillenspiegel gezeigt. Genau. Was ist der Medaillenspiegel, wenn das Nike Oregon Project ein Land wäre? Genau. Dann wären sie, glaube ich, auf Platz 5 mit ihren paar Athleten gelandet bei der Leichtathletik-WM oder so. Eine letzte Frage habe ich noch. Wie geht es denn jetzt weiter, wo das Projekt geschlossen wird, zum Beispiel für Constanze Klosterhalfen?
Das ist noch nicht so ganz klar. Also ich habe versucht, ihren Management anzurufen, bin noch nicht durchgedrungen. Der Deutsche Leichtathletikverband hat sich geäußert und die haben das begrüßt erstmal und haben gesagt, sie werden sich jetzt mal mit Klosterhalfen zusammensetzen und gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt, weil die natürlich jetzt auch nicht so glücklich sind, eine Athletin zu haben, die unter so einem Verdacht steht. Andererseits nimmt man natürlich die Medaille oder die Leistung natürlich auch mit. Aber was genau jetzt mit Klosterhalfen passiert, ich weiß noch nicht mal, ob sie es selber weiß. Wir wissen es auf jeden Fall im Moment nicht. Und es wird tatsächlich spannend zu sehen sein, was mit diesem Projekt passiert, weil es hat sich ja irgendwie dann doch gezeigt, es war ja erfolgreich. Mhm. Und meine Prognose ist, diese Art und Weise, so eine Läufergruppe aufzubauen, die wird mit dem heutigen Tage nicht gestorben sein. Das wird dann vielleicht anderweitig nochmal neu aufgebaut, vielleicht dann unter dem
von wirklich, Adidas.
Vielleicht von einem anderen Unternehmen oder vielleicht nochmal Nike, aber dann mit anderen Transparenzregeln. Ich weiß es nicht, aber sozusagen die Idee, die Läufer zu versammeln und da gute Trainingsbedingungen zu haben, dass die jetzt nicht völlig Quatsch ist, ist ja auch klar. Und dass das nochmal dass das nicht gestorben ist, diese Idee, das ist, glaube ich, auch klar. Aber was mit Klosterhalfen ist, ob sie dann Teil dieser Gruppe ist oder nicht, man weiß es nicht.
Vielen Dank, Maximilian.
Sehr gerne.
So, Wochenende für Sie und auch für uns. Heißt, nächsten Montag gibt es die neue Folge. Ab 17 Uhr steht sie zum Download bereit, dann wieder mit mir. Wenn Sie das Wochenende nutzen wollen, um uns vielleicht ein kleines Feedback zu schreiben, dann können Sie das tun. Und zwar an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Bis dahin und tschüss.